gebetsmühlenartig mir irgendwann gesagt habe, du musst Filme machen, du bist eine tolle Filmemacherin, ich will einen Film von dir sehen, so, du bist gut, weil ich habe das verloren gehabt. Man wird ja einfach abgeschliffen mit der Zeit, mit all diesen Absagen, all diesen, ja, es ist gut, aber, ja, ganz toll geschrieben, aber ja, doch, keine. So, und meine
ich
Filme.
Ich kann jetzt mal kurz auch ein bisschen lachen drüber, weil es ist wirklich so und es ist hilarious. Und trotzdem, es ist nicht normal und es ist total grotesk und trotzdem, ja, wird da auch manchmal nicht so drüber gesprochen. Deswegen, go ahead.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deine Kunst, dein Weg. Speziell für dich als Künstlerin, die sich mit ihrer Tätigkeit gut und stabil aufstellen will, auch wenn du vorübergehend immer wieder von inneren und äußeren Hürden ausgebremst wirst. Mein Name ist Dagmar Egel, ich bin Filmregisseurin und systemische Coachin speziell für die Belange von KünstlerInnen und mir ist es ein großes Anliegen, dich zu stärken, dir Wissen zu vermitteln, sowohl strategisches, aber auch was deine inneren Einstellungen und deine Selbstbestimmung als Künstlerin betrifft, damit du im Innen wie im Außen die Künstlerin wirst, die du sein willst. Lass uns gleich loslegen.
Das ist der zweite Teil des Podcast-Gesprächs mit der Filmregisseurin Steffi Niederzoll. In dem ersten Teil sprechen wir über den Erfolg ihres Films Sieben Winter in Teheran und wie es dazu gekommen ist. Und in diesem zweiten Teil schaue ich gemeinsam mit Steffi mehr nach innen, wie sie damit umgegangen ist, dass sie viele Jahre künstlerisch gearbeitet hat, ohne nennenswerten äußeren Erfolg, aber nie so richtig aufgegeben hat. Sie erzählt uns, was sie daraus gelernt hat und vor allen Dingen, was es jetzt konkret für ihre weitere künstlerische Arbeit bedeutet. Also ein sehr spannendes Thema für alle KünstlerInnen, die fragen, wie geduldig muss ich eigentlich sein? Und wann ist der Erfolg da und macht er ausschließlich glücklich? Oder sind damit einfach auch neue Herausforderungen verbunden? Viel Freude damit!
Liebe Steffi Niederzoll, das Thema dieser Folge, was ich so ein bisschen gesetzt habe und mich freue, dass du gesagt hast, ja, lass uns das machen, ist eine Resonanz eines erfolgreichen künstlerischen Werks nach außen, aber eben auch nach innen in das künstlerische Selbst. Und da bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, was wir dazu gemeinsam rausfinden, vielleicht auch erst im Gespräch. Ich bin auf jeden Fall sehr offen dafür.
Ich freue mich auch total, genau diese Themen mit dir zu besprechen, weil ich eben nicht so viel genau darüber gesprochen habe bis jetzt, weil eben das Thema dieses Filmes so viel Gesprächsstoff hat, dass dafür immer kein Platz ist. Und ich habe ja davor eigentlich hauptsächlich Spielfilme gemacht und war mir A, nicht sicher, kann ich jetzt einen Dokumentarfilm machen? Ich spreche kein Persisch, ich war nie im Iran. Das ist so ein krasses Thema auch. Wie kann ich dem gerecht werden, ohne dass ich jetzt wirklich die Kultur kenne? Und dann hat eben diese Begegnung mit Schule, weil sie will, dass keine Frau, keine Mutter mehr diesen Schmerz erleben muss. Das war quasi so der Ausschlag, dass ich Ja gesagt habe zu dem Film, weil wir so einen total magischen Moment hatten, weil ich irgendwie dieses Material, so eine Szene gesehen habe, die so ganz krass ist, wo halt sie im Auto vor dem Gefängnis sitzt und wartet, wird ihre Tochter hingerichtet oder wird sie freigelassen. Und das hat mich so berührt. Also das ist so eine unglaubliche Szene und ich wollte sie deswegen immer umarmen. Also ich habe mich ihr so total nah gefühlt und es war halt komisch, weil sie kannte mich natürlich nicht. Und es war so ein Tanz von, ich robb so an sie ran und sie robbt immer so weg. Und irgendwann dachte ich so, okay, das wird jetzt so komisch. Also es war so eine komische Situation, also wie so, ich bedränge schon fast diese Frau. Und dann habe ich das einfach ausgesprochen, meinte so, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich, weil ich diese eine Szene gesehen habe. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie wahnsinnig stark dieses Material auch ist. Und ich würde dich gerne umarmen. Und dann hat sie mich halt so angeschaut und hat mich dann ganz lang umarmt. Und es ist einfach was ganz Simples passiert. Es haben sich einfach zwei Menschen umarmt, zwei Frauen. Und es war nicht mehr so wichtig, woher ich komme, kann ich Persisch oder nicht, sondern sie hat angefangen, sich zu öffnen und angefangen, über ihre Tochter zu sprechen. und war sich so sicher, dass ich die Regisseurin bin, was wirklich auch im Nachhinein immer wieder ich so unglaublich finde, weil sie da einfach, sie hatte so eine, ja, sie ist die Regisseurin. Ich war immer noch so am Zweifeln und dachte so, okay, wie kann ich das machen? Und ist es okay, dass ich als Deutsche diesen Film erzähle oder diese Geschichte erzähle? Und für sie war das komplett, es war einfach klar. Und dann dachte ich, okay, wenn es jetzt für sie so klar ist, dann springe ich.
Was ich gerade irgendwie sehr cool finde, ist, dass es ja manchmal so ist, wenn wir uns retrospektiv versuchen, die Dinge zu erklären, dann kommt manchmal so, ah, da war ein Moment und da war ein Moment und da war ein Moment. Aber ich finde, du hältst gerade so ein Plädoyer aus KünstlerInnen-Sicht, wie es so ist, wenn man im Moment noch nicht weiß, wohin ein magischer Moment einen führt, aber man trotzdem auf eine gewisse Art ja auch das Gewahrsein oder die Offenheit und man könnte sagen auch den Kanal dafür offen haben muss, wann diese magischen Momente passieren. Und es hört sich jetzt so ein bisschen sehr pathetisch oder spirituell an, aber ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen auch als Ermunterung für alle, die denken, ja, retrospektiv kann man das irgendwie erzählen, ne, wie sich das alles entwickelt. Aber es ist auch schon im künstlerischen Prozess immer wieder dafür zu sorgen, dass man, jetzt fällt mir gerade nur, weil wir beide aus Bayern kommen, dass man gut genug beieinander ist, damit man merken kann, was passiert. Ne? Das hat ja wirklich viel mit einer, ja, mit einer Pflege von Achtsamkeit, Offenheit und auch diesem Umgang mit dem Ungewissen zu tun, weil meistens ist es ja nicht nur angenehm, ne? Wenn man dann merkt, ich habe irgendwie große Angst, jemanden dann irgendwie nicht sofort gut genug verstehen zu können oder wenn ich sie zum Arme schule oder was dann so passiert. Also ich glaube, sich da immer wieder auch bewusst zu werden, es braucht irgendwie Mut, sich in diesem Prozess wirklich zu öffnen und da liegen aber häufig die Nuggets, das hört sich jetzt so nach Effektivität an und trotzdem ist es, glaube ich, das, warum eigentlich dieser künstlerische Prozess immer wieder kreist. Das ist keine, könnte man sagen, Rechercheleistung und dann irgendwann drehen und machen und dann veröffentlichen, sondern es ist wirklich sehr davon abhängig, wo man irgendwie merkt, ah, da geht was auf. Und ich weiß aus meiner Arbeit, dass es in dem ganzen, könnte man sagen, Struggle, sich auch als Künstlerin über Wasser zu halten, dass es manchmal verloren geht.
Absolut, also ich meine, da kann ich jetzt Stunden darüber reden, weil man ja einfach auch sagen muss, dass mein Abschlussfilm auf der Berlinale lief 2008 und ich habe 2016 habe ich die Familienmitglieder kennengelernt, 2017 habe ich beschlossen, diesen Film zu machen. Na? Wir reden von sehr vielen Jahren. Von sehr vielen Jahren, die ich versucht habe, einen Film zu machen. Ich habe auch immer wieder eine Drehbuchförderung bekommen. Ich habe immer wieder so kleine Anerkennungen bekommen, dass ich nicht aufgehört habe. Weil ich frage mich schon immer wieder, wow, Steffi, warum hast du weitergemacht? Also ich habe mich wirklich oft gefragt, wie hast du das geschafft, weiterzumachen? Und dieses, was du sagst mit diesem Kanal offen oder so eine Offenheit, ich verdanke da total viel meinem Ex-Partner, weil er quasi wie so eine Gebetsmühlenartig mir irgendwann gesagt hat, du musst Filme machen, du bist eine tolle Filmemacherin, du musst Filme machen, das, so, ich will einen Film von dir sehen, so, du bist gut, du bist, also so, der hat mich, weil ich habe das verloren gehabt. Man wird ja einfach abgeschliffen mit der Zeit. Mit all diesen Absagen, all diesen, ja, es ist gut, aber, ja, ganz toll geschrieben, aber ja, doch, kein. So, und meine
ich
Filme.
Ich kann jetzt mal kurz auch ein bisschen lachen drüber, weil es ist wirklich ja. So und es ist hilarious. Und trotzdem, ja, wird da auch manchmal nicht so drüber gesprochen, deswegen go ahead.
Ja, weil es ist wirklich, also mein Freundeskreis ist ja voller FilmemacherInnen, voller KünstlerInnen. Wir sind einfach sensible Seelchen. Ne? Wir wollen kommunizieren, wir wollen uns öffnen. wir brauchen auch diese Sensibilität, um genau das aufnehmen zu können. Es wird aber total oft ja nicht gewertschätzt, das soll gar nicht da sein, man muss immer irgendwas pitchen und man muss immer genau wissen, was man möchte oder sagen will, aber so funktioniert das doch nicht, also bei mir zumindest nicht. Ich weiß, also das ist ja ganz oft, hat es ja auch was Intuitives und dann muss man das irgendwie, nicht, dass ich das nicht verstehe, dass man das nicht da rein greifbar machen muss, aber trotzdem sind die Prozesse oft so anders und natürlich macht es was, wenn man denkt so, ja, ich kriege nur Absagen, man versteht mich nicht, ich habe all meine Sachen hatten immer mit Menschenrechten zu tun. Ich hatte immer das Gefühl so, okay, es interessiert einfach niemanden in Deutschland. Was natürlich auch nicht stimmt, aber das war mein Gefühl. Und ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, einfach von meinem Partner damals, dass ich eine tolle Künstlerin bin. Dass die Sachen, die ich, weil ich habe ja irgendwann angefangen, Kunst dann zu machen, ich dachte so, ich kann sonst nicht atmen. Ich muss was Kreatives machen. Ich drehe sonst durch. So. Also das ist meine Art der Kommunikation. Und wenn ich immer still sein muss, ist fatal. Also ist wirklich fatal. Und nur deswegen habe ich überhaupt auch mich getraut, Ja zu sagen. Und ich merke, dass es haben ja auch nicht alle jemanden, der neben ihnen steht und sagt so, you're amazing, it's great. Also so immer dieses so, und wir reden wirklich von gebetsmühlenartig in meinem Fall, weil ich sonst auch nicht angenommen hätte. Mhm. Ich habe es tausendmal hören müssen, damit ich irgendwie es akzeptieren kann, dass möglicherweise ein Mensch auf der Welt mich so sieht, weil ich abgeschliffen war. Mhm. So. Und ich glaube, also jetzt so, und das ist jetzt wieder retrospektiv, also ich merke so, natürlich hat jetzt dieser Prozess total viel mit mir gemacht, weil A, ich endlich meinen ersten langen Film gemacht habe. Also was ich mir immer gewünscht habe. Und ich so wahnsinnig viel lernen durfte. Also weil diese ganzen, und ich liebe das ja auch so, also ich liebe ja auch all diese Prozesse, also das Konzipieren, das Schreiben, dann Leute, mit Leuten anfangen darüber zu reden, sich das auszudenken und anzufangen zu drehen, eben mit meinen Protagonistinnen in Kontakt zu sein, Material zu suchen. So, I love it, Schnitt. Ich habe ja jahrelang, ich schneide ja auch selber, ich habe jahrelang im Schnitt gearbeitet. Ich hatte die beste Editorin ever, ohne die wäre ich zugrunde gegangen durch diese Berge von Material. So, ich liebe es, im Schnittraum zu sitzen und Sachen auszuprobieren und dieses wahnsinnig tolle Puzzlespiel zu machen und etc., Töne, Musik, alles. Ich liebe diesen kompletten Prozess und ich das überhaupt machen zu dürfen, war schon total schön. Und ich habe so viel gelernt und so viel über mich gelernt, wie ich Filme machen möchte, wie ich mich positionieren möchte. Und das hat sich natürlich auch in diesem Prozess komplett verändert, weil natürlich ist man erstmal auch, ja, dann tut man nach außen so, weil man denkt, ja, jetzt ist man halt die Regisseurin und muss jetzt irgendwie es wissen oder irgendwie so, so vertrauensvoll sein und so. Und genau, zweifelt aber natürlich auch ganz viel und hofft quasi so, dass es diesmal klappt. Und irgendwann habe ich so gemerkt, so, also dieses immer mehr darauf vertrauen zu können, auch so zu merken, so, das, was ich denke oder das, was ich fühle, fühle ich auch noch 2 Monate später. Also ich merke das auch immer noch, es gibt so 2 Momente, klein, ganz kleine, wir reden von paar Frames oder so, ne? Also wir reden nicht, aber da gibt's immer, wo ich immer dachte so, nee, das ist, ich würd's früher, und das waren dann so Zugeständnisse, man macht natürlich dann auch Zugeständnisse, das waren so Zugeständnisse, die ich quasi für meine Produktionsfirmen gemacht habe, Und ich finde es immer noch, ich gucke es mir immer wieder an und denke mir, nee, ich hätte früher rausgehen sollen. Also, und das ist schön, weil ich jetzt weiß, so, ah, ich kann total darauf vertrauen. Ich werde es einfach dann immer bei dieser Stelle denken, nee, ich hätte früher rausgehen müssen. Ich denke mir nicht, ja, die hatten recht. Weil die haben natürlich einen anderen Blick, das ist ja auch total okay, aber es ist halt trotzdem mein Film. Und ja, ich finde es eine ganz gute Erfahrung, nur für mich zu merken, so, ah, wenn ich das Gefühl habe, nee, das muss anders sein, dann habe ich das auch, dann werde ich das immer haben. So.
Und mit der Erfahrung, wie Schule mit solchen Themen umgeht, ist es, glaube ich, auch total wichtig, vielleicht anzunehmen, dass du dann nicht dich hinstellen musst und, ich nenne es jetzt mal hysterisch, neurotisch, irgendwie auftreten musst, abgesehen davon, dass das ja auf die Zuschreibung von außen ist, sondern dass mit einer relativ gelassenen Stärke die nächsten Male auch ohne so viel Energieverschleiß dann vielleicht also einfach so umsetzen kannst, wie du willst, weil das ist auch was ich nochmal reingeben will. Also Vertrauen bringt ja ganz viel Gelassenheit und Ruhe und eigentlich Entspannung mit sich, obwohl es sich, glaube ich, nicht entspannt anfühlt, ne, wenn man so im künstlerischen Prozess ist. Und trotzdem ist es, wenn man es mal vom Nervensystem her einfach sieht, was ganz anderes, wenn da vielleicht immer mehr der Lernprozess auch da ist, okay, ich kann darauf vertrauen, was ich intuitiv künstlerisch eigentlich gut finde. Und dann ist es eben so, dass man eigentlich ja nur noch das nach außen kommunizieren muss. Nicht, dass dann alle sagen, okay, machen wir so, aber es ist einfach eine ganz andere Haltung mit Reaktionen von außen auf die eigentliche künstlerische Arbeit. Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Produktionsfirmen oder wen es da noch so alles gibt, die vielleicht ein bisschen andere, auch legitim, aber ein bisschen andere Interesse haben. Also mit diesen Reaktionen umzugehen auf die eigene künstlerische Arbeit, ohne dabei so viel Energie zu verlieren. Ja, weil das ist ja das, was wir manchmal machen, dann regen wir uns wahnsinnig auf. Obwohl die eigentliche Arbeit eigentlich ist, na, spür mal da rein, was ist denn für dich wichtig und wie kann man es quasi, ja, doch nochmal argumentieren und nochmal schole. Es geht nicht sozusagen um immer den Kampf, sondern eigentlich ist, ja, weiß nicht, ob das Wort dann Dialog ist oder einfach ein anderes Wirken oder eine andere Selbstverständlichkeit oder ein anderes Vertrauen.
Ja, ich muss, also es ist, ich merke so, dass, wie so das stimmt. So, ich merke, so stimmt irgendwie für mich nicht ganz, weil ich einfach das Glück hatte, mit wunderbaren Produktionsfirmen zusammenzuarbeiten. Ich höre das in meinem Umfeld immer wieder, dass es anderen Menschen anders geht. Aber ich hatte wirklich, also ich hatte ja eine deutsche und zwei französische Produktionsfirmen. Und die haben extrem, also es gab sowieso gar keinen Kampf bei uns und ich musste auch gar nicht vehement sein, die ganze Zeit nicht, weil die sehr darauf vertraut haben, was ich mache. Die hatten aber natürlich trotzdem ihre Meinung und ihre Haltung und das war eher so ein, wie so ein, ich habe sowieso immer sehr stark, weil ich halt auch quasi dann in unserem Team die Expertin natürlich war. Also ich konnte natürlich wahnsinnig viele Sachen einfach sehr gut argumentieren und sagen so, nee, aber das ist dann, das geht in eine falsche Richtung oder da würden sich dann jetzt IranerInnen zum Beispiel komplett angegriffen fühlen oder so. Also ich hatte sowieso ein relativ gutes Fundament, auf dem ich immer stehen konnte. Und trotzdem haben die natürlich andere Meinungen oder Haltungen dann dem Material gegenüber. Und es war eigentlich nie ein Kampf, nur es war dann so Sachen, wo ich dachte so, ja, also es geht ganz konkret, es geht eben genau um diese Szene in diesem Auto. Und ich hatte die Szene immer, das ist eigentlich fast 1:1 diese Szene. Also es gibt nicht viel mehr vorne und hinten.
Kannst du kurz sagen, was davor kommt?
Also quasi davor kommen, das ist quasi diese Szene, wo Schule in dem Auto sitzt vor dem Gefängnis und wartet, ob ihre Tochter hingerichtet wird oder nicht. Und sie spricht darüber, was sie machen würde mit dem Chalal, also dem Mann, der entscheiden muss, ob ihre Tochter hingerichtet wird oder nicht. Weil eben Rihanna zu Blutrache verurteilt worden ist. Und das bedeutet, dass die Familie also des Gestorbenen, Rehanes Leben in ihren Händen hat und deswegen urteilen kann, darf sie leben oder wird sie hingerichtet. Und Schole ja über die Jahre eine Beziehung aufgebaut hat mit dem Sohn des Verstorbenen und natürlich immer um Rehanes Leben gebeten hat. Und sie spricht darüber in diesem Auto vor dem Gefängnis, was sie machen würde, wenn Rehane jetzt rauskommt. Dass sie ihn umarmen würde und sie macht sich so Gedanken, wie krass das auch für ihn ist, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Und sie spricht so mit ganz viel Wärme und Liebe.
Über den Sohn.
Über den Sohn, dass sie ihn umarmen würde, dass sie ihn küssen würde und dass sie hofft, dass das passiert. Man sieht natürlich ihr auch an, dass sie einfach eine krasse, also die ganze Nacht in so der Kälte vor dem Gefängnis ausgeharrt hat. Und dann geht eben die Tür auf und es kommt eine Frau, ist auch eine Aktivistin, die macht die Tür auf und sagt im Endeffekt nichts. Und Schole fragt nur so, ist es vorbei? Und die Frau sagt nichts, sondern umarmt sie und fängt an zu weinen. Und es ist halt quasi der Moment, wo Schole erfährt, dass ihre Tochter hingerichtet worden ist. Also so ein unglaublich dokumentarischer Moment, weil man dieses Timing dieser Szene so verrückt ist, dass quasi in dieser einen Szene all diese Umschwünge sind und dann eben sie auch noch erfährt, dass ihre Tochter hingerichtet werden wird. Und ich habe relativ früh dann geschnitten eigentlich immer gehabt. Und die Produktionsfirma wollten oder hatten dann gesagt so, lass es noch länger, dass man auch versteht, dass sie hingerichtet worden ist. Und ich glaube, ja, irgendwas ist dann konnte man halt nicht früher, weil Schole dann wieder zurückgeht, dann nochmal zu dieser Frau. Also da gibt's dann noch, da gab es dann nicht so viele Momente, wo man rausgehen konnte. Und ich denke immer noch nicht, früher wäre besser gewesen. Es ist einfach so, genau, einfach diesen, weil ich glaube, da wird's. Und da ist ja jeder ein bisschen anders, da habe ich immer das Gefühl, da wird es dann so ein klein bisschen voyeuristisch, eine Mutter anzugucken, die gerade so eine krasse Nachricht bekommen hat. Und natürlich wollen wir das, wir haben ja alle eine Voyeurin in uns. Natürlich wollen wir das auch angucken, weil wir wissen wollen, wie das ist. Aber keine Ahnung, es ist immer so, da denke ich immer noch so, da habe ich quasi, ich habe das verstanden, warum sie gesagt haben, mach das.
Verstehe.
Ich habe das rationell nachvollziehen können und trotzdem ist da irgendwas, was so haltungsmäßig von mir nicht ganz stimmig ist. So, das war jetzt klar, ich glaube, ich hätte einfach sehr klar darin sein müssen, sagen so, nee, haltungsmäßig finde ich das irgendwie nicht gut. Und vielleicht eine andere Lösung dafür finden müssen, damit das nochmal klarer wird. Also es gibt ja oft nicht nur entweder oder, sondern es gibt ja gerade im Schnitt dann immer noch Millionen andere Möglichkeiten.
Tollerweise, schrecklicherweise, manchmal weiß man es nicht, aber natürlich ist da die Wahl auf jeden Fall da, ja. Ja, total spannend.
Und ich glaube einfach ich weiß, dass nicht alle so ein Glück haben mit ihren Produktionsfirmen und den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Ich hatte total viel Glück, aber ich glaube, wir müssen, wenn es uns möglich ist, wirklich danach suchen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wir schätzen und die uns schätzen, weil es ist wie eine Ehe. Also es ist ja fast schlimmer, ich weiß nicht, wie eine Ehe ist, aber man verbindet sich so. Und man ist so verknüpft mit diesen Personen. Und das ist ja quasi so mein, es ist ja so eine Geburt, so ein Film. Und da dann wirklich in Konflikte gehen zu müssen, das stelle ich mir horrormäßig vor. Also das hatte ich Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, es ist auch wichtig, mir war es auch wichtig zu sagen, so okay, es ist einfach auch mein erster Film. Und ja, ich weiß nicht alles. Und ja, die haben schon zig Filme gemacht. Und ich habe Expertinnen da an meiner Seite und natürlich höre ich mir das auch alles an. Ich muss das nicht umsetzen deswegen, aber ich habe dann auch so einen Respekt deren Zeit und deren Expertise gegenüber gehabt.
Insgesamt hört es sich auch an, als hättet ihr für die, wie viele Schnitttage?
Ja, das ist schwierig. Also wir reden nicht von Schnitttagen, wir reden von Schnittwochen, ja. Monaten. Also ich weiß es nicht genau, weil Nicole Kortlücke, die den Film geschnitten hat, hat Kinder und deswegen hat sie nicht volle Wochen immer gemacht. Was ich auch total toll fand, was ich auch total wichtig fand, es haben relativ viele Mütter auch an dem Film gearbeitet. Was mir auch wichtig war, weil ja oft Mütter dann gerade in einem Filmbusiness dann immer so mit Kinderbetreuung und wie macht man das und das einfach ja nicht so familienfreundlich ist, die Filmbranche. Und deswegen fand ich das immer super. Und ich fand es für mich auch total super, quasi das so eben zu auf so einen viel größeren Zeitraum dadurch zu bringen, weil ich dann auch mehr Zeit hatte, nochmal über Sachen nachzudenken und weil ich auch selbst schneide, nochmal Sachen vielleicht auszuprobieren. Und wir haben wir haben ja während Covid geschnitten, also quasi der Dreh und der Schnitt war dann in der Covid-Zeit. Und dann haben wir auch wirklich auch so Pausen gemacht, dann hat sie einen anderen Film dazwischen geschnitten, deswegen kann ich es wirklich nicht so genau sagen. Aber wir haben auf jeden Fall exorbitant lang geschnitten.
Und das wurde auch bezahlt?
Das wurde auch bezahlt, also es gab auch keine also ich als Regisseurin wurde natürlich pauschal bezahlt, aber sie nicht, das war mir auch wichtig. Also wir reden von sehr fairen Bedingungen, tollerweise, weil wir aber auch sehr viel für einen Dokumentarfilm einfach ein sehr gutes Budget hatten und da eben auch diese Produktionsfirmen immer für den Film die Entscheidung getroffen haben. Sie haben sie nie finanziell getroffen. Deswegen sind wir auch dann in die Überziehung gegangen, aber sie haben wirklich, es war wirklich, und deswegen war wahrscheinlich dann auch, dass ich das Gefühl hatte, so, die sind so, geht alles nur um den Inhalt und es geht nicht um fertig werden, um Budget einhalten, sondern es geht darum, den bestmöglichsten Film daraus zu machen. Was will man mehr als Regisseurin? Man will ja genau diese Menschen haben und natürlich müssen die sich das auch leisten können. Und die haben aber sehr stark an den Film geglaubt.
Das ist abgefahren. Wir reden irgendwie gerade viel von Glaube an etwas, Erkennen von guten Momenten und immer wieder auch dieses Raum lassen, um die Dinge sich setzen zu lassen, um dann wieder anzusetzen. Wenn ich so ein bisschen dich frage, was hast du über Rhythmisierung von künstlerischer Arbeit gelernt in der Arbeit an dem Film? Hast du da was, wie du jetzt weiter machst? Also welche Rolle spielen da Rhythmen? Du hast auch gesagt, 5 Jahre an dem Film davor, 7 Jahre, kein Film, also Arbeit an Filmen, aber kein eigener Film. Wie sieht's aus mit Rhythmus?
Na, also jetzt habe ich natürlich das Gefühl, dass ich jetzt sofort mit dem Nächsten weitermachen möchte, auch sollte, weil das habe ich ja auch bei anderen Filmschaffenden um mich herum mitbekommen. Es geht einfach so wahnsinnig schnell. Also es ist einfach, man hat so quasi einen Erfolg, sage ich jetzt mal, oder einen Film, der irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann ist man so kurz, wissen die Leute, verbinden dich mit so einem Film. Und dann ist es auch, dauert das vielleicht so 2, maximal 3 Jahre und dann ist man schon wieder weg. Und jetzt ist schon 1 Jahr vergangen und ich habe schon 1 Jahr lang bin ich mit dem Film rumgereist und dem Buch auch und habe, also ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich konnte nebenzu nicht kreativ arbeiten. Also ich war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, immer den nächsten Tag zu planen. Man muss auch sagen, ich bin ja immer meistens mit Schule gereist, sprich mit jemand, die, dann oft die Sprache nicht spricht, nicht so das Organisationstalent vielleicht hat. Also ich war quasi unsere Managerin, was ich total gern gemacht habe, weil ich es toll finde, dass sie überhaupt so viel mit dem Film unterwegs war. Aber das bedeutet, ich konnte dazwischen nicht noch kreativ arbeiten. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und habe dann irgendwann auch, ein Freund hat mir gesagt, Steffi, man denkt immer, wenn man so einen Erfolg hat, dass jeder Film danach auch so sei. Stimmt aber vielleicht nicht. Genieße es. Enjoy it. Genieß, dass du um die Welt reisen darfst, dass du so viele Menschen treffen darfst und stress dich nicht, dass du irgendwie, mach dir nicht noch mehr Druck. Schon Druck genug die ganze Zeit, auch emotionaler Druck, immer über Todesstrafe zu sprechen, sich auch immer diese Geschichten anzuhören, die hart sind. Einfach dieses ganze Leid, das man plötzlich mitbekommt, das muss man ja auch irgendwie verarbeiten oder irgendwie für sich einordnen können. Und ich glaube aber, dass ich schon, was ich so gelernt habe, und da sind wir jetzt wieder in diesem Vertrauen, dass ich einfach darauf vertraue, was gerade, welcher Stoff gerade in meinen Händen liegt, und der liegt quasi gerade in meinen Händen. Und natürlich gibt es immer wieder diese Momente, wo ich dann sage, so, ist es jetzt wirklich der richtige Stoff für meinen nächsten Film? Sollte es nicht was anderes sein? Sollte ich mich nicht hinsetzen, mir einen Monat Zeit nehmen und wirklich darüber meditieren, was denn mein Film jetzt sein soll oder so? Und dann denke ich mir so, ja, aber das habe ich bei Rihannas Geschichte auch nicht gemacht. Und da hatte ich auch ganz oft diese Momente, wo ich dachte so, oh Gott, Steffi, das soll jetzt dein erster Film sein? Also nicht inhaltlich, sondern einfach visuell. Weil wir reden von einem Found-Footage-Film im Endeffekt mit ganz viel total Krisselmaterial, und ich ja eigentlich immer davor so eher poetische, visuell stärkere Filme gemacht habe. Und jetzt, das soll jetzt meine Filmsprache, und ich habe ja den Film ganz klassisch erzählt. So, soll das jetzt sein? Und dann dachte ich so, ja, aber jede Geschichte, also auch wieder das darauf vertrauen, dass jede Geschichte in Kombination mit der Arbeit, die man reinsteckt, also diesen, der Arbeit, der Liebe, den Gedanken, den Emotionen, die man da reinsteckt, sich irgendwie transformieren wird. Weil das transformiert sich ja immer. Also einfach darauf zu vertrauen, dass man es irgendwann dann schon weiß. Und ich kann nicht mich irgendwo hin, also warum soll ich mich jetzt irgendwo hinsetzen und meiner Verunsicherung, die ich natürlich auch habe, weil das hat ja was mit Verunsicherung zu tun, dem Raum zu geben, um das Beste zu finden? Oder warum nehme ich nicht das, was da ist, und glaube daran, dass ich... Natürlich ist es nicht perfekt. Weil das ist ja am Anfang. Es kann ja gar... Also so. Aber so, ich entwickle es jetzt erstmal. Ich fange es jetzt erstmal an zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir über Rhythmus reden, einerseits... Ja, ich glaube, einerseits früh Menschen in den Prozess einzubinden. Jetzt in meinem Fall habe ich jetzt quasi schon Menschen kennengelernt, wo ich denke, so, ah, wir haben total toll zusammengearbeitet, warum soll ich jemand anderen suchen? Weil das hat einfach gut funktioniert, und die habe ich jetzt schon relativ früh eingebunden in diesen Prozess, auch um mir so ein bisschen Struktur zu geben, um eben genau auch so diese, ja, weil, also auch jemand zu haben, der dann sagt so, ja, mach, also genau, hier hast du weitergemacht und so, das braucht man ja, man braucht ja irgendwie, also ich brauche auf jeden Fall so eine Struktur und ja, sich möglichst diese Ziele dann zu stecken, und ob das dann funktioniert, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall ein bisschen weniger so krass arbeiten, weil ich einfach wahnsinnig viel gearbeitet habe und immer so dann schon so eine Perfektionistin aus mir rauskommt, was ja auch immer mit Unsicherheit zu tun hat. Denn deswegen will man ja dann perfektionistisch sein, weil man denkt, das reicht nicht. Und ich finde schon, ich glaube, ich bin jemand, ich liebe Arbeiten, so ich mag das, weil ich mag, mich da so reinzuwühlen, aber genau auch mehr Zeit für mich oder da irgendwie so ein bisschen so eine bessere, genau, so einen besseren Ausgleich zu haben, dass man irgendwie nicht nur, ja, nicht nur, also für mich Arbeit, das klingt immer so, Arbeit ist für mich ist Lohnarbeit immer Arbeit und Filme machen ist eben gar nicht so Arbeit und deswegen ist es für mich dann immer, deswegen nimmt es so wahnsinnig viel Raum ein, ne? Weil ich das so lieb und deswegen ist das halt oft gar nicht so Arbeit, aber de facto, verbringe ich einfach sehr viel Zeit damit. So.
Was mich nochmal interessiert, wenn du jetzt sagst, Leute in den Prozess schon reinholen, welche Rolle gibst du in diesem Prozess Menschen, die, man könnte sagen, eher FreundInnen sind oder eher sozial engeres Netzwerk? Also ich will sagen, die nicht dann diejenigen sind, die das Geld eintreiben oder die nicht diejenigen sind, die irgendwie schon an Verkauf und Profitabilität, ich nehme mal gerne diese krassen Worte in den Mund, ich weiß, dass es ganz so krass nicht ist, aber wie empfindest du wirklich so ein bisschen dieses Kooperative, mit wem und was ist für dich wichtig?
Jetzt in dem Fall habe ich Melanie Andernach, also die Produzentin von dem Sieben Winter in Teheran, gefragt, ob wir weiter daran arbeiten, also ob sie Lust hat, diesen Film mit mir zu machen. Den nächsten Film zu machen. Und dann habe ich, also de facto sind ja meine Freunde meistens auch meine ArbeitspartnerInnen. Und in dem Fall ist es so, dass auch meine Protagonistin, die ja mittlerweile meine Freundinnen geworden sind, also Schule und Shahzad vor allem, die, weil es geht wieder um iranisches Thema, und die sind quasi meine Expertinnen, genauso auch wie Sina Atayan, der eben ja auch an Sieben Winter in Teheran so viel mitgearbeitet hat. Und das ist quasi so mein kreatives Expertinnen-Team. Genau, und ich habe einfach, ich mache ja dann, ich mache ja gerne so Improvisation zum Beispiel auch. Und mit, dann kann ich mit Schule und Shahzad rede ich dann über den Stoff und dann sage ich denen irgendwas, dann improvisieren wir so ein bisschen. Und dann ziehe ich mir da total viele Ideen und so raus. Und was ich auch gemacht habe, das habe ich aber schon vorletztes Jahr gemacht. Ich hatte total Angst, dass ich in ein Loch falle, weil das kenne ich von meinen anderen Projekten davor. Und es wird ja immer gesagt, dass man nach so einem Film dann in ein Loch fällt. Und deswegen habe ich so total hektisch so eine Drehbuch-Online-Kurs gebucht, weil ich dachte so, ich muss ganz dringend, brauche ich irgendwie Struktur und dann kann ich das machen. Und jetzt habe ich diesen Online-Kurs gebucht, aber ich war dann ein Jahr lang komplett unterwegs und habe quasi gar nicht diesen Online-Kurs machen können. Und das habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, dass ich einfach um so ein bisschen, ja, mir irgendwie, ja, auch diesem Loch vielleicht oder diesen zweifelnden Fragen gar nicht so viel Raum zu geben, sondern quasi so im Tun zu bleiben mit der Prämisse, eben nicht nur das zu machen, weil ich einfach auch, also in diesem Jahr ist auch so wahnsinnig viel liegen geblieben an Arbeitssachen, aber auch an so Sport machen, so meditieren, also solchen Sachen, die, wo ich merke, so, ah, das ist mir aber wichtig, das ist irgendwie für so mein Seelenheil wichtig, mein Körper und meine Freunde, die ja auch immer zu kurz gekommen sind und so, ja, denen einfach ein bisschen mehr, also diesen Dingen mehr Zeit einzuräumen und trotzdem im Machen zu bleiben. Also auf keinen Fall, ich habe so das Gefühl, nee, auf keinen Fall jetzt so in Stillstand zu gehen, weil ich glaube, dann fällt es wieder sehr schwer, sich da rauszukrabbeln.
Ich habe da letztens mit einer Klientin von mir irgendwie so diesen Witz gemacht, naja, aber wenn dieses Loch, in das man dann ja fallen muss, weil alle fallen da rein, wenn da gar kein Platz mehr ist, weil da schon so viele drin sind und es bis oben hin voll ist, dann gibt's vielleicht gar kein Loch. Und das ist ja manchmal auch so ein Reframing von Worten, die man so benutzt, da zu gucken, wo will ich mich weiterentwickeln und wo will ich besser für mich sorgen und eigentlich den Boden weiterhin dafür gut ebnen, dass irgendwie das, was dann passiert, ich eben auch durchbohren darf, dass es irgendwann, ach, magischer Moment ist einfach ein geiles Wort, oder? Ich finde, das ist super.
Ja, und ich finde auch so ein bisschen Magie ist doch schön.
Ja,
also ich finde, wir brauchen das doch. Also ich habe das natürlich rational so beobachtet so und dachte so, bei Schule zum Beispiel auch ganz oft, wie hat sie so Ohrringe, die Rihanna ihr gemacht hat und die zieht sie dann an. Also zum Beispiel in meinem Film, in dem Interview hat sie die auch an. Die zieht sie an, wenn sie Rihanna was zeigen will oder wenn irgendwas besonders wichtig ist für Schule, wo sie Unterstützung braucht. Dann nimmt sie quasi was von Rihanna mit. Und ich habe so gemerkt, dass dieser Glaube daran, dass da irgendwie so eine gute Energie ist, ihr so eine Ruhe gibt auch und so eine Stärkung gibt. Und ich habe mir das auch so ein bisschen abgeschaut, wo ich dann dachte so, okay, ich tue ja sowieso schon mein Bestes. Den Rest gebe ich irgendwie so ein bisschen ab. Wenn man darauf vertraut, dass es irgendwie so schon in so einem Guten sein wird, dann genau kann man sich da ein bisschen rein entspannen oder denken so, ja, okay, jetzt ist das das Schicksal oder so.
Im Endeffekt spiegelt es ja einfach nur zurück, ne? Also überhaupt das als Schicksal oder Ohrringe oder die Haltung, die damit verbunden ist, benennen und vielleicht auch erkannt zu haben, es spiegelt das zurück, was man selber schon für hilfreich und für kraftgebend empfunden hat. Und nur so aus systemischer Sicht ist es im Prinzip alles Ressource, die doch aus einem selbst kommt und trotzdem es so zu benennen, ist manchmal einfach, macht auch unglaublich viel Spaß und ist so ein bisschen, finde ich, manchmal spielerischer, nicht nur rein Kopf. Und das ist eigentlich auch dieser ganzheitliche Ansatz, der da einfach auch nochmal richtig gut zum Tragen kommt.
Ja.
Yes, Steffi. Ich wollte mal sagen, wir machen hier einen Punkt. Das war so ein wunderbares Gespräch. Ich bin ganz happy und ich bin gespannt, wie es weitergeht und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin, ja, nicht nur viel Erfolg, sondern auch diese Resonanz nach innen und diese, ja, glaube ich, auch sehr stärkende Selbstreflexion, die du da erfahren und betrieben und genießen durftest, dass das auch dich in die weiteren Projekte trägt.
Dankeschön.